Professor Stett, Sie haben es am Anfang des Vortrages ja gesagt und meinten, darauf sollten wir jetzt nicht eingehen. Ich möchte dennoch danach fragen, dass es ist ja doch gerade jetzt wieder eine ganz wesentlich diskutierte Frage, die auch eine große Anfechtung an die katholische Theologie darstellt, die sie sehr herausfordert in der Diskussion, nämlich das Problem des freien Willens, ein endloses Gespräch. Es ist jetzt jüngst wieder erneuert worden durch die Debatte um die Hirnforschung. Wenn man nun Ihren Ausführungen folgt, dann sagen Sie ja, dass so eine Art Einfluss, dass Grenze, auch, sagen wir es ruhig schärfer, auch Determination, jedenfalls eine irgendwie bezügliche Freiheit immer unter Einfluss, unter Begrenzung steht und dass diese die Freiheit eben gerade nicht hindern, sondern überhaupt erst ermöglichen.
Ja, das möchte ich wirklich so sagen. Man kann es, ich glaube, sprachlich schon verdeutlichen. Wir haben für das Freisein, Freiheit heißt ja erstmal Freiheit von Zwängen oder Nöten oder Einschränkungen, haben wir zwei Nachsilben im Deutschen. Wir können sagen frei und wir können sagen los. Also zum Beispiel ein Mensch ohne Kopf, den nennt man nicht kopffrei, weil es besser ist, er hat einen, sondern kopflos. Mhm. Wer kein Fieber hat, der ist fieberfrei. Aber ist jetzt ein Toter fieberfrei? Würde niemand sagen. Also fieberfrei ist jemand, dessen Körpertemperatur sich in diesem vorgegebenen schmalen Rahmen zwischen 36 und 37 Grad Celsius bewegt. Freiheit ist nicht ein erstes, sondern Freiheit ist das sich halten an, jetzt sage ich mal, Grenze klingt im Deutschen immer so belastend. Ich habe dafür das Fremdwort Konturen genommen für meine Studenten, weil Kontur positiver klingt. Eine Gestalt ist nur eine Gestalt, wenn sie Kontur hat. Kontur heißt natürlich Grenze, aber wenn wir im Deutschen Grenze sagen, klingt das so, als stößt man da dran und will sie eigentlich überwinden. Während wenn die Griechen Grenze sagen, Peras, die meinen das positiv. Deswegen ist deren Idealform der Kreis oder die Kugel. Und eine Kugel oder ein Kreis ist nicht ein Vieleck, wo man an allen Ecken und Enden gespart hat, sondern der ist rund und gesund. Der will gar nicht dort noch einen Buckel oder da noch einen Zacken haben.
Ja, aber da kommt man dann auch nicht raus.
Ne? Da kommt man nicht raus.
Geschlossen?
Und da ist man, das ist leider die Grenze bei dem Bild mit der Kontur. Sie haben mich genau an der richtigen Stelle getroffen. Jetzt brauche ich nämlich ein Wort, was wir im Deutschen nicht haben. Wir haben im Deutschen das Wort Treffpunkt, aber wir haben nicht Trefflinie oder Trefffläche. Und sowas müsste ich denken, dass ich sage, ich höre auf, damit ein anderer an meiner Grenze anfangen kann, damit wir miteinander Kontakt aufnehmen können. Denn ganz wie Sie sagen, eine Kugel kann mit einer anderen Kugel nur in einem Punkt klicken. Und ein Punkt ist eigentlich ein existierendes Nichts.
Nochmal eine Frage zur Entwicklung. Einer der wesentlichen Aspekte von Leiblichkeit ist ja doch auch in unserem Dasein, dass wir eben als solche zur Welt kommen. Oftmals hat man in anthropologischen Debatten ja den Eindruck, naja gut, hier begegnen sich Erwachsene, das ist eine Philosophie für Erwachsene. Ichs und Dus, die sich auf Augenhöhe begegnen. Aber es gibt ja doch Hierarchien. Wir kommen ja als Kinder zur Welt, als vollständig auch abhängige Kinder zur Welt, die sich dann in einer symbolischen Interaktion mit der Mutter dann entwickeln, um selbst zu wachsen und dann auch irgendwann erwachsen zu werden. Sie haben eingangs Ihres Vortrags ja von den Problemen auch gesprochen, die wir mit der Leiblichkeit haben, als Kinder in der Pubertät und so weiter. Eine geschichtliche Frage, warum hat das eigentlich so lange in der Philosophiegeschichte eine so geringe Rolle gespielt? Ich meine, gerade das Christentum hatte doch mit einem ganz enormen Scharfblick, als es nämlich anfing, davon zu sprechen, dass Gott Mensch wird, von einer erwachsenen Frau als Kind zur Welt gebracht wird und so weiter. Warum hat diese Intuition zumindest nur randständig den Durchbruch eigentlich in die Philosophie hinein geschafft? Und warum hat die Philosophie diesen Aspekt der Gebürtigkeit, der Kindlichkeit und so weiter an der menschlichen Leiblichkeit erst so spät über doch recht, naja, sagen wir, steinige Umwege wie etwa Romantik und Psychoanalyse wieder zurückerobert?
Ja, vielleicht sollte man als erstes sagen, dass es in der ganzen Welt eigentlich so aussieht, wenn ich das richtig sehe, wenn man dort guckt, dass die Frage der Geburt jedenfalls für die Männer, und die haben nun in der Tradition der ihrer Philosophie gemacht, von den die anderen kamen ja erstmal nicht zu Wort, dass dort dieser Gedanke, dass man da beginnt, so hilflos, so ausgeliefert, dass man das verdrängt hat. So haben die Philosophen zwar immer über den Tod nachgedacht, also die Griechen, aber nicht über die Geburt. Und auch die Christen sind ja erst einmal jetzt dann in den griechischen Raum eingewandert und haben von dort her die ausgebildete Philosophie übernommen, sodass zwar die geistlichen Lehrer immer wieder davon geredet haben, dass wir Gott gegenüber Kinder sind, und natürlich soll man gehorchen und sich einfügen, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, der dort hineinkommt, aber diese Ausgeliefertsein an den anderen Menschen, das wurde nicht gesehen und wurde ja auch, meine ich, beim Erwachsenen zu wenig gesehen. Die Definition von Person, dass dort gesagt wird, eine Substanz, die erstmal in sich steht, und die Beziehung kommt ganz sekundär vor. Das ist tatsächlich, weil die Christen auch nur Menschen sind, der menschliche Gedanke, dass man sagt, erwachsen werden heißt unabhängig werden und selbstständig werden. Dabei stimmt das gar nicht. Man ist ja auch als Erwachsener angewiesen auf andere Menschen in einer Beziehung, auf das Urteil anderer Menschen, auf die Freundschaft anderer Menschen. Wir sind angewiesen auf den Stoffwechsel, auf die Luft zum Atmen und auf Essen und Trinken. Aber das wurde ausgeblendet und im Vordergrund rückte die Selbstständigkeit, verbunden dann wieder mit der Angst vor dem Alter, wenn man dann wieder unselbstständig wird wie als Kind. Und das ist tatsächlich zu wenig herausgekommen. Wie gesagt, es steckt drin in den Gelübden, im Gelübde des Gehorsams nämlich, in diesem wesentlichen Gelübde. Und die drei Räte müssen dem Geist nach ja von uns allen gelebt werden, in welcher Lebensform auch immer. Aber es tritt eben in der Alltäglichkeit zurück und ist tatsächlich erst dann wieder richtig entdeckt worden. Also die Gebürtigkeit kommt bei Hannah Arendt und Heidegger dann vor und wird von dort her aufgenommen erst. Ich glaube, dass sie auch so im allgemeinen Bewusstsein auch der Christen heute nicht besonders weit verbreitet ist. Der Hauptgedanke ist immer noch der, dass man unabhängig und selbstständig wird. Und die Leute sind immer erstaunt, wenn ich ihnen dieses Wort von Goethe zitiere, dass Goethe in den Wahlverwandtschaften seine Lieblingsfigur der Ottilie in den Mund legt, die sagt, der schönste Zustand, also Glück, ist bejahte Abhängigkeit. Mhm. Sie fährt dann allerdings auch gleich fort, wie ist das möglich ohne Liebe. Aber bejahte Abhängigkeit, sagen Sie das mal heute den Zeitgenossen, dass das eigentlich das Glück wäre, dann treffen Sie schon auf ein merkwürdiges Staunen und auf ziemlich deutliche Abwehr.
Zurück noch einmal ganz kurz zur Freiheit. Eine letzte Frage. Ein sehr starkes Argument, das heute gegen die Freiheit vorgebracht wird, in gewisser Weise auch aus naturalistischer Hinsicht, ist ja so, dass die für uns unbezweifelbaren Tatsachen, also alles das, was unser Wissen unbezweifelbar macht, beruht ja auf einer gewissen Offensichtlichkeit, auf einer Erfahrung, auf Erfahrungstatsachen. Und nun sagen uns ja bestimmte zeitgenössische Naturwissenschaftler auch schon, diese Erfahrung kann nicht anders als, wenn schon nicht als Täuschung, aber doch zumindest als eine sekundäre Konstruktion verstanden und interpretiert werden. Wie kann man denn nun philosophischerseits diesem Einwand begegnen?
Darauf sage ich, dass Erfahrung immer Elemente der Selbstbestimmung mit hat. Heidegger hat das am Als deutlich gemacht. Also wenn ich etwas erfahre, dann erfahre ich es immer als neu, als langweilig, als interessant, als bedrohend, als verlockend oder wie immer. Und dieses Als ist immer etwas, was wir dazu tun. Als Menschen haben wir das schon immer gewusst. Man hat so launig immer gesagt, es unterhalten sich nie Herr Müller und Herr Meier, sondern immer Müllers Meier mit Meiers Müller. Gucken wir uns doch an, wie wir uns, je nachdem, mit wem wir gerade zu reden haben, wie wir uns selbst ändern und uns anders verhalten. Ob ich mit meinem Vater rede, mit meiner Mutter, mit meiner Frau, mit meinen Kindern, und zwar mit welchen, mit den Kollegen. Jedes Mal stimmt man sich da schon drauf ein und fügt sich mit ein. Dass man das heute so dramatisch sieht, hängt in meinen Augen mit der Neuzeit zusammen, wo die eigentlich herrschende Wissenschaft die Physik war. Und die Physik war damals mesokosmisch, wie man sagt, eingerichtet. Das heißt, man befasste sich mit Tischen und Stühlen, jetzt mal etwas simpel gesagt. Und wer diese Tische und Stühle maß, wer sie wog oder sonst wie. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ich kann durch das Subjekt kürzen und meine, ich hätte objektiv mit dem Stuhl als Stuhl zu tun. Bei Menschen hätte man das nie gedacht. Wenn ich einen Menschen angucke und er merkt, ich gucke ihn an, verändert er sich. Er nimmt zum Beispiel den Finger aus der Nase. Mhm. Dieser Schock, den hat die Physik dann gemacht in der Mikrophysik. Dass sie festgestellt hat, nein, wenn ich etwas beobachte, verändere ich es durch meine Beobachtung. Hätten die vorher an die Menschen gedacht, statt bloß an Tische und Stühle, hätten sie nicht so erschreckt sein müssen. Und jetzt sitzt da der große Katzenjammer drin. Früher hat man gedacht, die Wahrheit heißt die Wirklichkeit, was niemals stimmt, sondern die Wahrheit heißt immer die Wirklichkeit, wie sie sich mir zeigt. Ich weiß tatsächlich nicht, wie Rosen aussehen, wenn niemand hinguckt. Ich weiß aber, dass Rosen, wenn ich hingucke, rot aussehen. Und das ist eine Aussage nicht bloß über mich, sondern auch über die Rosen. Wieso da jetzt diese Naturwissenschaftler sagen, das sei eine sekundäre oder eine verfälschende Interpretation, das sollen die mir eigentlich mal erklären. Warum soll ich nicht sagen, jetzt begegne ich einer Wirklichkeit und sie zeigt sich mir in der Begegnung so, wie sie sich zeigt. Das gilt übrigens auch bei Gott. Dieser schöne Satz von Wittgenstein, du kannst Gott nicht mit einem anderen reden hören, sondern nur, wenn du selbst der Angeredete bist. Mhm. Die Stimme aus dem Dornbusch, die sagt zum Abraham, zu Mose, ich bin der Gott deiner Väter, ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks, ich bin der Gott Jakobs. Viermal wird Gott wiederholt, weil er nämlich für jeden dieser Namen sich in einer immer als derselbe, aber niemals als der gleiche zeigt. Das heißt, eine Begegnung ist immer so, dass man in dieser Begegnung den anderen hat, aber nur wie er in der Begegnung ist, nicht wie er an und für sich selbst ist. Wir wissen nicht, wie sich das anfühlt, Gott zu sein. Das wissen wir ja noch nicht mal bei der Fledermaus. Und in der Weise haben wir auch nur mit anderen Menschen zu tun. Ich kann einem Menschen nur ins Auge schauen, wenn ich mir ins Auge schauen lasse, habe ich vorhin gesagt. Warum soll ich mir einbilden, ich müsste Menschen, Gott oder irgendwelche Dinge in der Welt so erkennen, wie sie sind, wenn niemand hinguckt? Ich bin noch nicht der liebe Gott. Wenn ich mich da hineinfinde, muss ich mich nicht in Schmollwinkel setzen und sagen, wenn ich nicht schlechterdings alles erkenne, wie es ganz in sich ist, ohne dass ich hingucke, dann habe ich es überhaupt nicht erkannt. Nein, wir sind endlich.
Vielen herzlichen Dank, Professor Splett, für Ihre Ausführungen, dass Sie heute Abend bei uns zu Gast waren und uns so eindrücklich über dieses Thema referiert haben. Vielen herzlichen Dank dafür. Ihnen alles Gute, Gottes Segen. Auf Wiederhören nach Offenbach.
Vielen Dank auch meinerseits. Auf Wiederhören.